Die wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland ist schlechter, als sie sein könnte. Diesen Verdacht hegen ja seit der Corona-Krise und seit der Energiekrise des Jahres 2022 viele. Aber jetzt erfahren wir auch, warum das so ist. Wissenschaftler in Deutschland dürfen nämlich nicht auf Daten zugreifen, die sie brauchen, um präzise Empfehlungen geben zu können. Vor allem aber dürfen sie diese Daten nicht zusammenführen, um für komplexe Themen dann auch die richtigen Antworten zu finden. Das ist in anderen Ländern anders. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Das ist der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post und ich heiße Ursula Weidenfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit wird im politischen Berlin im Moment ein Gesetzentwurf verhandelt, der entscheidend für die Zukunft der Forschung in diesem Land ist. Über das Forschungsdatengesetz, wem es nutzt, was es bringt und wer es fürchtet, rede ich heute mit Regina Riephahn. Sie ist Vizepräsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und Mitglied im erweiterten Vorstand des Vereins für Sozialpolitik. Ist einer der wichtigsten Vereine der Volkswirte in Deutschland. Regina Riephahn lehrt außerdem Volkswirtschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. Kerstin Schneider diskutiert auch mit. Sie ist im Vorstand des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, dem RWI in Essen, ist Vorsitzende des Rats für Sozial- und Wirtschaftsdaten und lehrt Finanzwissenschaft an der Universität Wuppertal. Und ich bin froh, dass Christoph Schmidt dabei ist. Er ist der designierte Präsident der Leibniz-Gemeinschaft und war bisher Chef am RWI und Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Bochum. Frau Riephahn, wozu brauchen wir ein Forschungsdatengesetz?
Die Forschung in Deutschland ist durch fehlende Daten deutlich schlechter, als sie sein könnte. Und diese Situation hat auch schon die Nationale Akademie der Wissenschaften auf den Plan gerufen, die dazu ein Papier verfasst hat, dass wir nämlich ein Forschungsdatengesetz brauchen. Dieser Mangel der Forschung, der liegt nicht an den Forschenden, sondern am Material, mit dem wir arbeiten. Unsere Forscher bekommen eine Lupe, wo man international mit Mikroskopen arbeitet. Unsere Forscher bekommen ein Fernglas, wo international Observatorien eingesetzt werden. Wenn man zum Beispiel die Auswirkungen von Reformen am Arbeitsmarkt erforschen möchte, dann kann man das in Deutschland in Bezug auf den Arbeitsmarkt angucken. Das geht. Man kann aber nicht die Auswirkungen der Reformen am Arbeitsmarkt auf die Einkommensverteilung, auf die Vermögensverteilung anschauen, auf Partner oder auf Kinder. All das ist nicht möglich, weil entsprechende Daten mit Arbeitsmarktdaten nicht verknüpft werden können. Deswegen brauchen wir ein Forschungsdatengesetz.
Und wer macht es besser?
Österreich, Frankreich, die Niederlande, die gesamten skandinavischen Länder, überall ist man deutlich besser aufgestellt. Und wir schicken oft unsere vielversprechenden jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in diese Länder, um dort zu arbeiten, zu den Fragen, die dort relevant sind, weil man damit international besser forschen und sich aufstellen kann als mit den Möglichkeiten in Deutschland.
Können Sie ein Beispiel sagen, wie zum Beispiel in Dänemark ein Arbeitsmarktproblem gelöst wird, das man in Deutschland wissenschaftlich nicht adressieren kann?
Es gibt zahllose Beispiele. Es geht nicht so sehr darum, um das Lösen von Arbeitsmarktproblemen, sondern um die Möglichkeiten, die Wissenschaftlern gegeben sind, die Auswirkungen zu erforschen. In Dänemark ist es möglich, individuelle Daten aus den verschiedensten Bereichen zusammenzuspielen. Wenn Sie zum Beispiel Migranten haben, dann kommen die ins Land. Sie können wissen, was sie für Einkommen verdienen. Sie wissen, was sie für Gesundheitsprobleme haben. Sie können ausnutzen, dass sie die Informationen zu Bildungsdaten haben, um aus all diesen Faktoren zusammen ein Bild zu generieren, aus dem sie dann lernen können, wie zum Beispiel Migrationspolitik optimal aufgestellt wird. In Deutschland ist das alles nicht möglich. Die Daten aus verschiedenen Bereichen sind wie in Silos separat und können nicht zusammengespielt werden.
Was heißt das für die Politikberatung, Herr Schmidt?
Ja, es ist tatsächlich so tragisch, wie Frau Riephahn es schildert. Also nicht nur, dass unsere Forscherinnen und Forscher ins Ausland gehen oder die Daten aus dem Ausland nutzen. Wir sind auch häufig darauf angewiesen, dass wir das, was wir dort lernen können, per Analogieschluss auf die deutsche Situation übertragen müssen. Und das ist natürlich sehr, sehr imperfekt. Das kann manchmal ganz gut gehen, aber in der Regel ist es doch so, dass Politikmaßnahmen im Kontext verstanden werden müssen, indem sie eingebracht werden. Und der ist nun mal zwischen den Ländern sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel gab die tragische Situation, dass wir während der Corona-Krise nicht eigene Daten als Guideline genommen haben, als Leitfaden, sondern Daten aus anderen europäischen Ländern heranziehen mussten. Das ist eine Krücke und man könnte auch ohne die Krücke laufen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit dem Forschungsdatengesetz eine Möglichkeit haben, das anzuzapfen an Möglichkeiten, an Analysemöglichkeiten, was eigentlich schon da ist. Also Verknüpfung herstellen können zwischen verschiedenen Datensätzen, dass die an verschiedenen Stellen erhoben und gehalten werden oder von verschiedenen Einrichtungen erhoben und dort aufbereitet werden, aber dann nicht zusammengebracht werden. Und Menschen sind natürlich in verschiedenen Funktionssystemen. Also man ist nicht nur Konsument, man ist auch Arbeitnehmerin, man ist gleichzeitig möglicherweise auch Produzent einer bestimmten Dienstleistungen. Und all das gehört ja irgendwie zusammen. Das gehört der Familienkontext dazu, wenn man verstehen will, wie eine Maßnahme wirkt. Also um es in den Dreiklang zu packen, wir haben viele Probleme, die auf uns zukommen und wir wüssten gerne genauer, wer davon betroffen ist. Wir wüssten genauer, wer von den Betroffenen durch Anpassungen sich selbst helfen kann oder im familiären Kontext aufgefangen wird. Und dann, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die bei uns momentan mehr mit der Gießkanne als nötig ausgebracht werden, dann würden wir gern wissen, ob es wirklich gewirkt hat. Und all diese drei Themen, die kann man durch eine bessere Datenbasis lösen. Und viele von den Daten, die wir dazu bräuchten, sind eigentlich da. Sie warten sozusagen darauf, von uns oder verknüpft zu werden und von uns, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, genutzt zu werden, um die Politik und die Gesellschaft besser zu beraten.
Frau Schneider, gucken wir nochmal auf Corona. Was hätten wir denn wissen können, wenn wir das, was Herr Schmidt gerade sagt, nämlich das Verknüpfen von Daten, das in Deutschland bisher nicht erlaubt ist, machen könnten?
Ich glaube, die Corona-Pandemie war tatsächlich so die Zeit, als der Öffentlichkeit und auch der Politik das erste Mal klar wurde, wie schlecht wir eigentlich sind in der evidenzbasierten Steuerung unserer Systeme. Also wir haben beispielsweise keine Bildungsdaten. So wussten wir zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie nicht, wo eigentlich die Bildungsdefizite auftauchen. Und wenn man nicht weiß, wo sie auftauchen, dann kann man auch nichts dagegen machen. Ne? Oder wir hatten während der Corona-Pandemie viele Maßnahmen eingeführt, die so eher in die Breite gingen, Gießkanne. Jeder bekam so ein bisschen was. Alle bekamen Kurzarbeitergeld, alle bekamen oder viele Unternehmen bekamen Corona-Hilfen. Und das kostet wahnsinnig viel Geld, wenn ich allen immer dieselbe Summe gebe. Aber es hilft uns nicht wirklich weiter, wenn wir unsere Probleme lösen wollen. Und was die Wissenschaft damals so ein bisschen gehofft hat, ist, dass durch diese Ereignisse während der Pandemie und auch die Einsicht, dass wir viel mehr auch verknüpfte Daten brauchen, dass sich irgendetwas ändert, das hat sich leider aus Sicht der Wissenschaft nicht so wirklich bewahrheitet. Ja, wir sind jetzt vielleicht kurz davor, ein Forschungsdatengesetz zu verabschieden, das es uns dann eben ermöglichen würde, auch solche Politikmaßnahmen viel gezielter zu entwickeln. Aber wir sind eben noch nicht so weit. Wir brauchen jetzt eben genau diesen letzten Schritt, um der Forschung besseren Zugriff auf Daten allgemein zu geben und diese Daten dann eben miteinander verknüpfen zu können, damit, wenn so etwas wie Covid noch einmal passiert, wir besser in der Lage wären, viel gezielter zu steuern.
Wir reden über welche Daten, Frau Rebhahn?
Oh, wir reden über Daten, die im öffentlichen Bereich erhoben werden. Da gibt es zahlreiche Register, die Informationen bereitstellen. Da gibt es zum Beispiel die Register der Sozialversicherungen. Da gibt es aber auch die Erhebungen der amtlichen Statistik. Da gibt es Untersuchungen bei der Bundesbank. Es gibt wissenschaftliche Umfragen. Und der Stand der Dinge ist, dass zwischen diesen verschiedenen Datenquellen scharfe Grenzen gezogen werden, was die Verbindbarkeit dieser Daten angeht. Und das sind Grenzen, die gesetzlich fixiert sind. Deswegen ist ein Gesetz erforderlich, um diese Grenzen zu lockern und zu ermöglichen, dass man mit all diesen Daten gleichzeitig arbeiten kann, um aus allem was zu lernen.
Also ich verstehe das jetzt richtig, wenn ich Daten habe auch vom Statistischen Bundesamt und die gerne verknüpfen möchte mit Daten aus der Steuerbehörde, zum Beispiel bei der Frage, wie viel Steuern bezahlen welche Gruppen der Bevölkerung, und die dann gerne noch verbinden würde mit der Frage, sind die abhängig beschäftigt oder nicht, dann dürfte ich das nicht.
Also Sie dürften das nicht mit den Arbeitsmarktdaten verknüpfen, genau.
Herr Schmidt, warum ist das so? Warum darf man das nicht? Warum darf man das woanders?
Ja, also wir haben in Europa ja einen hohen Stellenwert als europäische Gesellschaft, wenn man von einer sprechen kann, die Werte hat, Datensicherheit und Privatheit sehr wichtig zu nehmen, sehr ernst zu nehmen. Da haben wir einen anderen Ansatz, als es beispielsweise jetzt in Nordamerika, in den USA ist oder in China. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, wenn man es nicht damit übertreibt. Also nichts zu tun, weil man Angst vor den Risiken hat, die möglicherweise entlang des Weges beseitigt werden müssen, ist natürlich die schlechteste Wahl. Also eine bessere Balance zu finden zwischen dem Anspruch, wertebasiert, vertrauenswürdig mit KI in die Zukunft zu gehen, vertrauenswürdig Daten zu nutzen, um sie auszuwerten und bessere Politik zu machen, das zu verknüpfen mit der Idee, dass wir Innovationen brauchen, dass wir Informationen brauchen, dass wir Erkenntnisse brauchen. Also die beiden Dinge zusammenzubringen, das ist, glaube ich, genau das Ziel. Und das Forschungsdatengesetz ist ja nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einem moderneren Gemeinwesen, das Digitalisierung nutzt, die Möglichkeiten nutzt, Erkenntnisse zu besserer Politik zu verwenden. Und gleichzeitig eben wachsam ist, dass es keinen Missbrauch gibt.
Nehmen wir doch mal ein aktuelles Beispiel, die derzeitige Energiekrise. Was könnten wir denn wissen, wenn die Forschungsdaten optimal genutzt und eben auch verknüpft werden könnten, wie das Forschungsdatengesetz hier vorsieht?
Naja, wir wüssten zum Beispiel viel mehr darüber, wie viel Energie die Haushalte nutzen. Wir wüssten viel mehr über die Zusammensetzung der Haushalte. Also wie viele Personen leben eigentlich in einem Haushalt? Das wissen wir nicht wirklich. Und wir könnten darüber natürlich, also wenn wir wissen, wie die Einkommenssituation, die Vermögenssituation, die Lebenssituation der Haushalte ist, die Beschäftigungssituation ist, dann könnten wir natürlich sehr viel zielgerichteter agieren. Wir haben das ja 2022 das erste Mal erlebt, dass es diese Energiekrise gab. Und die Idee, politisch dagegen zu halten, war, die Haushalte mit 300 Euro zu versorgen. Ja, aber niemand weiß natürlich, was ist mit diesem Geld eigentlich passiert. Ist das gut investiertes Geld gewesen? Man muss sich ja immer vor Augen führen, dass wenn ich solche pauschale Unterstützung auszahle, das kostet wahnsinnig viel Geld. Ja, und man könnte natürlich sehr viel stärker die positiven Effekte erreichen, die man erreichen wollte. Und dazu braucht man eben diese kombinierten Datensätze, zusätzlich die Daten der Versorgungsunternehmen, denn die haben einen sehr guten Überblick darüber, wie viel Energie die Haushalte eigentlich verbrauchen.
Frau Ripan, die Bundesregierung diskutiert ja gerade wieder mal über das Ehegattensplitting. Wie würde man forschen und beraten, wenn man Steuer-, Arbeitsmarkt- und familienbezogene Daten tatsächlich verknüpfen könnte?
Man könnte der Bundesregierung deutlich detailliertere Analysen vorlegen. Also die Fragen zum Einkommenssteuerrecht, für die ist ja von großer Bedeutung, wie die Paare sich einklassifizieren lassen, welche Steuerklassen die haben. Und derzeit haben wir die Informationen über die Steuerklassenwahl, die sind in den Einkommenssteuerdaten verfügbar. Aber diese Informationen über Steuerklassenwahl sind nicht verfügbar in den Arbeitsmarktdaten oder in den Daten der Rentenversicherung. Und es wäre sehr spannend zu prüfen, wie es denn dazu kommt, dass Paare ihre Steuerklassen auf eine gegebene Weise gestalten. Welche Paare wählen eine 3-5-Kombination? Welche Paare wählen eine 4-4-Kombination? Gibt es Auswirkungen von diesen Wahlentscheidungen der Paare auf zukünftiges Arbeitsangebot, auf die Einkommensentwicklung auch der Ehefrauen? Wenn wir diese Daten über Steuerklassen und Einkommensentwicklung zusammenbringen könnten, wären wir eine ganze Ecke weiter, um abzuschätzen, was eine mögliche Reform beim Ehegattensplitting bewirken könnte.
Und bei 3.5 und 4.4 geht es um die Frage, wie man die Steuer zwischen den Partnern aufteilt, also wie die sozusagen monatliche Steuerbelastung zwischen den Partnern funktioniert. In der Jahresrechnung bleibt es gleich, aber psychologisch ist es natürlich ein Riesenunterschied. Herr Schmidt, Sie hatten eben schon über Missbrauch gesprochen. Ist die Sorge denn unbegründet, dass Daten missbraucht werden und dann doch irgendwann auf einzelne Personen und Haushalte zurückgerechnet werden können? Das sind ja die Bedenken, die diejenigen äußern, die beim Forschungsdatengesetz auch Bauchschmerzen haben.
Ja, aber ich denke, die kann man sehr leicht beruhigen, wenn Sie sich mit der aktuellen Situation näher beschäftigen, werden Sie sehen, dass das natürlich sehr sorgfältig diskutiert worden ist. Also hier werden Daten mit staatlichen Mitteln erhoben. Diese Datenbestände sind sehr informativ und deswegen ist es natürlich wichtig, dass sie auch in die richtigen Hände kommen. Und mit den richtigen Händen sind natürlich erstmal die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeint, die einen Erkenntnisgewinn für evidenzbasierte Politikberatung zum Zweck der evidenzbasierten Politikberatung suchen. Und natürlich wird jeder dieser Schritte im Zweifelsfall sehr sorgfältig geprüft. Also man muss natürlich erstmal sagen, wer bekommt den Zugang? Das bekommen dann akkreditierte Institutionen. Man bekommt keinen Zugang auf die Personaldaten, auf die individuellen Informationen, sondern es wird eben anonymisiert respektive pseudonymisiert bereitgestellt. Das Ergebnis wird geprüft. Das heißt also, man wird in jedem Schritt überwacht, ob man einen strafbaren im Übrigen Versuch unternimmt, Personen zu identifizieren, also zu de-anonymisieren. Wenn das passiert, ist man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler seine Lebenskarriere los. Es ist eine strafbewehrte Geschichte. Also hier werden sehr viele Vorkehrungen eingezogen und nicht ohne Grund. Denn man will auf jeden Fall die Integrität des Datenbestandes und natürlich dann auch den Schutz von Privatheit und Datenschutz will man gewährleisten. Und das sehe ich, ist eigentlich in einem Maß gewährleistet und in einem Maß diskutiert, das alle beruhigen sollte.
Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass die Art und Weise, wie diese Daten den Forschenden zur Verfügung gestellt werden, schon auch nochmal in einem sehr sicheren Umfeld passieren wird. Es wird ja nicht so sein, dass sie ein Päckchen bekommen und da sind die Daten drin und da spielen sie dann auf ihren Rechner, sondern sie greifen ja sozusagen nur auf einen Datenbestand zu, der für sie zusammengestellt worden ist. Und dann gibt es eben die von Herrn Schmidt beschriebene Output-Kontrolle. Sie dürfen auch nicht alles damit machen. Also das Ganze ist schon sehr beobachtet und es ist ihnen auch gar nicht möglich, an diesen Datensatz, so wie es jetzt auch in der Presse mal diskutiert wurde, noch andere Daten mit anzuspielen.
Ja, aber Frau Rippan, wir reden ja über, und Herr Schmidt hat ja beide Vokabeln schon benutzt, über Pseudonymisierung und über Anonymisierung. Wenn man pseudonymisiert, dann kann man am Ende die Daten doch wieder den einzelnen Personen zuordnen. Wenn man anonymisieren würde, könnte man das nicht. Warum geht man den Weg über die Pseudonymisierung? Also jeder Datensatz bekommt dann eben eine Verschlüsselung, aber eben keine Anonymisierung.
Wenn Sie Daten anonymisieren wollen, dann müssen Sie sehr viel Informationen löschen. Und wir wollen ja mit den Informationen arbeiten. Wir wollen ja was über die Gesellschaft lernen. Wenn wir jetzt alles löschen würden, was eine Person identifizieren könnte, dann bleibt nicht mehr viel im Datensatz übrig. Das Pseudonymisieren hat den Vorteil, dass Informationen grundsätzlich verfügbar sind darüber, zu wem ein Datensatz gehört. Das ist für den Nutzer, für die Forschenden ist das nicht einsichtig, aber es ist möglich, über diese identifizierenden Informationen Datensätze mit anderen Datenquellen zu verknüpfen. Und deswegen brauchen wir pseudonymisierte Daten, weil die uns erlauben, bestimmte Informationsteile zusammenzuspielen. Ja, das führt nicht dazu, dass wir sehen können, welche Person betroffen ist. Es ist auch so, dass die identifizierenden Informationen gar nicht bis zu den Forschenden kommen. Die sind separat von den Datensätzen als Schlüsselverzeichnisse hinter dicken Wänden bei einem Datentreuhänder versperrt. Ja, die Daten sind pseudonymisiert, sodass sie grundsätzlich noch mit anderen Daten verknüpfbar wären. Aber für den Forschenden sind keinerlei identifizierende Angaben sichtbar.
Ja, aber ich meine, man könnte ja eben schon annehmen, und das ist ja zum Beispiel bei der Frage der deutschen Milliardäre, davon gibt's nicht so viele. Und wenn ich mir die Daten aus einem bestimmten Ort in Baden-Württemberg angucke, dann weiß ich schon, wie viel jemand versteuert, und zwar eine bestimmte Person.
Also diese Daten sind übrigens auch in der Steuerstatistik für Sie nicht einsichtbar. Also selbst jetzt bei den nicht verknüpften Daten, die sind auch pseudonymisiert, gibt es so etwas wie Anonymisierungskategorien. Und diese Informationen über den Milliardär aus Baden-Württemberg, die würden Sie nie zu Gesicht bekommen. Was Sie gegebenenfalls zu Gesicht bekommen würden, sind Auswertungen, die Sie basierend auf diesem Datensatz machen. Aber sie hätten nicht die Möglichkeit, diese Person zu identifizieren. Und die Art und Weise, wie man dann eben Personen auch bestrafen kann für nicht gutes Verhalten, wäre also zum einen natürlich, die Person vom Forschen auszuschließen, aber es gibt auch die Möglichkeit, die Forschungsinstitution zu bestrafen.
Über welche Forschungsinstitutionen reden wir, Herr Schmidt?
Ja, also es gibt eine ganze Fülle von Forschungseinrichtungen und Netzwerken von Forschungseinrichtungen, die empirisch arbeiten. Leibniz-Gemeinschaft ist eine davon. Das sind Institutionen, die typischerweise oder häufig von Bund- und Ländergemeinschaft gemeinsam gefördert werden, weil sie ein überregionales Interesse an dieser Forschung haben, weil man ein überregionales Interesse an dieser Forschung hat, weil es von gesamtstaatlicher Bedeutung ist. Also die gemeinsame Wissenschaftskonferenz ist da sehr sorgfältig, wen sie in diese sogenannte institutionelle Förderung hineinnimmt und wen nicht. Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz sind vier große außeruniversitäre Forschungsorganisationen. Und es gibt auch eine Reihe anderer sehr integrer und seriöser Forschungsinstitutionen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Da ist die Idee, dass man den Zugang dieser Institutionen relativ unbürokratisch gestalten kann, denn die sind in ihrer Existenz natürlich darauf angewiesen, die Regularien perfekt einzuhalten. Also ein Leibniz-Institut, das irgendwie liederlich mit dieser Information umginge, in einem Sinne, den wir alle drei jetzt sehr stark besprochen haben, dass das absolut inakzeptabel ist. Also der Versuch, jemanden zu identifizieren in den Daten. Ein Institut, das da erwischt würde, würde ja im Endeffekt seine ganze Existenz verlieren. Also da kann man sehr sicher sein, dass die Qualitätssicherung durch verschiedenste Gremien dazu ausreicht, um diese Institutionen in einen Bereich zu bringen, wo man sagt, die sind im öffentlichen Interesse tätig und die sollten auch diese Möglichkeit, mit den verknüpften Daten zu arbeiten, sofort bekommen.
Was ist denn mit Forschungsabteilungen von Unternehmen? Es gibt ja, und das ist ja eben auch eine der großen Bedenken gegen das Forschungsdatengesetz, dass es eben Unternehmen gibt, die auch große Forschungsabteilungen haben, die exzellente Forschungsabteilungen haben und die möglicherweise ja auch ein Interesse hätten, diese Daten einzusehen oder diese Daten verknüpfen zu können.
Also da ist natürlich die Vorkehrung, dass wir keine Forschung sehen werden, die nicht beantragt worden ist. Also da gibt es ja einen klaren Prüfprozess, einen klaren Prüfauftrag, dass wenn man jetzt zum Beispiel nicht als Leibniz-Institut, sondern als private Forschungseinrichtung den Antrag stellt, dann muss man doch nachweisen, dass es vom Gemeinwohlinteresse ist, dass das, was man damit vorhat, wirklich Erkenntnis ist, für die Gesellschaft und für die Politik wichtig ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wird es halt auch nicht genehmigt.
Frau Schneider, wie läuft der Prozess?
Naja, er läuft so. Erstmal ist es so, dass im Gesetz nur festgeschrieben ist bisher, dass es nur für gemeinwohlorientierte Forschung ermöglicht ist, diese Daten zu bekommen. Und das betrifft eben die öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen und aber auch die kommerziellen Forschungseinrichtungen. Und dann würde, aber das muss eben noch ausgearbeitet werden, ein Antrag gestellt werden. Dieser Antrag würde geprüft werden. Und dann bekommt man, wenn der Antrag positiv beschieden ist, eben die Möglichkeit, mit diesen Daten zu arbeiten. Wir haben das im Übrigen jetzt schon im Gesundheitsdatennutzungsgesetz auch so, dass auch kommerzielle Forschende mit diesen Daten arbeiten können. Also Der wesentliche Punkt ist, glaube ich, dass ein Antrag gestellt werden muss. Was will man mit diesen Daten machen? Und dann muss eben nachgewiesen werden, dass es im Sinne der Allgemeinheit ist, dass dieses Forschungsprojekt umgesetzt werden kann. Und nochmal ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass diese Daten, die dann verfügbar gemacht werden für die Forschung, die können nicht einfach mitgenommen werden, um dann für andere Dinge eingesetzt werden, sondern das, was dann erforscht wird mit diesen Daten, das kann nicht verknüpft werden mit anderen Dingen. Und da gibt es immer eine Output-Kontrolle. Nur das, was dann auch genehmigt ist, kann dann auch hinterher genutzt werden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt im Forschungsdatengesetz eine Veröffentlichungspflicht. Das heißt, alles, was Sie beantragen und was Sie erforschen, muss dann in geeigneter Form auch für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden als Ergebnisse.
Vielleicht noch als Ergänzung, die Absicherung, die findet statt sowohl auf der Ebene der Projekte, wo geprüft wird, ob das Projekt im Gemeinwohlinteresse ist und wo auch anschließend die Ergebnisse bereitgestellt werden. Die Absicherung findet aber auch statt auf der Ebene der Einrichtungen, die die Daten haben. Die werden akkreditiert. Und nicht jede Einrichtung kann als Forschungseinrichtung akkreditiert werden. Und deswegen sind dann manche Betriebe, manche Unternehmen, die sind von vornherein nicht im Kreis derjenigen, die die Rechte haben, die Daten zu nutzen.
Und was sagen Sie denen, die sagen, dieser Datenschatz, das Rohöl des 21. Jahrhunderts ist ja doch auch etwas, was kommerziell wichtig ist und von kommerziellem Interesse ist. Es war ja in der vergangenen Bundesregierung die FDP, die dieses Thema auch groß gemacht hat und diskutiert hat. Was sagen Sie denen, wenn Sie mit so einem popligen Forschungsdatengesetz kommen, wo man zwar gemeinwohlorientiert forschen darf, aber eben das wirtschaftliche Potenzial dieser Daten nie nutzen kann?
Die Frage ist, ob das wirtschaftliche Potenzial dieser Daten wirklich tatsächlich so groß ist. Also wir sprechen hier über administrative Daten und wir sprechen nicht von den großen Datenschätzen, die bei den Unternehmen liegen. Das wäre nochmal ein ganz anderer Punkt. Also hier reden wir darüber, kann die Wirtschaft auch auf diese Daten zugreifen? Aber die Frage sollte vielleicht auch andersrum gestellt werden. Wann können wir endlich auf die prozessgenerierten Daten bei den Unternehmen zugreifen? Das sind die großen Datenschätze. Und die Daten, über die wir hier sprechen, ich glaube, die sind gar nicht von kommerziellem Interesse. Die sind vor allen Dingen für die Forschung, für die Wissenschaft sind die interessant und die sind vor allen Dingen super wichtig, wenn es dann darum geht, auch eine evidenzbasierte Politikberatung zu machen, um Politik eben effizienter zu gestalten und besser steuern zu können.
Nehmen wir doch einfach mal das Beispiel von vorhin. Sie hatten die Energiekrise angesprochen. Wir haben eine CO2-Bepreisung, die immer wieder diskutiert wird, weil sie vermutlich, das kann man relativ gut sehen, vermutlich die einkommensschwächeren Haushalte stärker betreffen. Nehmen wir jetzt die Pendlerpauschale. Das sind typischerweise aber Familien, die möglicherweise in Gegenden wohnen, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind, die möglicherweise in Wohneinheiten wohnen, die günstiger sind als in der Stadt. Das heißt also, wir wissen gar nicht so genau, wer wirklich betroffen ist, wenn wir nur die Einkommenssituation kennen, aber nicht die Familiensituation, nicht das regionale Umfeld. Wenn wir das verknüpfen könnten, würden wir das besser wissen. Jetzt frage ich einfach mal die Skeptiker, welches private Unternehmen wäre denn daran interessiert, die am schlimmsten betroffenen von einer Energiepreisspitze betroffenen Haushalte zu identifizieren, um denen unter die Arme zu greifen. Das Thema gibt es ja eher nicht, ne?
Naja, wenn ich denen eine Wärmdecke verkaufen könnte, dann wüsste ich zumindest da, wo ich mal klingeln muss.
Ja. Müssen Sie nur an den Häusern vorbeigehen und dann wissen Sie das auch.
Genau.
Lassen Sie uns zum Schluss, würde ich einfach gerne wissen, was wäre, Frau Riepan, Ihr liebstes Forschungsprojekt, was Sie machen würden, wenn das Forschungsdatengesetz Wirklichkeit würde?
Ich habe eine ganze Liste. Also mich würde interessieren, was die langfristigen Renditen von Promotionen in Deutschland sind am Arbeitsmarkt.
Ah, das ist cool. Das ist die Frage, wenn ich einen Doktortitel habe, verdiene ich dann in meinem Leben mehr als einer, der keinen hat?
Genau.
Wichtige
und dazu
Frage.
Brauche ich aber präzise Informationen zu Promotionen, zu möglicherweise auch zu den Fächern. Oder auch, was ist die Geschichte mit der Steuerklassengestaltung für Ehepaare? Wie kommt es dazu? Was sind die Konsequenzen? Was ist der Zusammenhang zwischen Rentenzugang und späterem Erwerbseinkommen? Das ist ein ganz neues Thema. Und ein Thema, was leider mit dem Forschungsdatengesetz noch nicht so richtig aufgegriffen wird, ist die Auswirkungen von Long-Covid-Diagnosen, die wir in Krankenkassenabrechnungsdaten haben, und langfristigen Auswirkungen auf Erwerbstätigkeit und Verdienst. Das wäre auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen könnte.
Hört sich super überzeugend an. Frau Schneider, was wäre Ihres?
Ich würde tatsächlich gerne wissen, was bedeutet eigentlich ein Studienabbruch für das spätere Erwerbsleben? Und wenn ich könnte, würde ich dann das Ganze auch für nicht abgeschlossene Berufsausbildung beispielsweise machen und würde mir dann gerne auch ansehen, welchen Effekt hat das eigentlich auf die Gesundheit der Menschen? Also was sind die langfristigen Effekte, was das Einkommen angeht, aber auch, wenn man was nicht Monetäres nimmt, zum Beispiel den Gesundheitszustand der Personen.
Herr Schmidt.
Ja, ich habe, glaube ich, das Thema schon ein bisschen angesprochen im Bereich Pendlerpauschale, CO2-Bepreisung. Ich fände die Verknüpfung mit Steuerdaten, die uns mehr über den Immobilienbestand und deren Wert und deren Verteilung sagen, die Verknüpfung mit Haushaltsdaten, mit Einkommensdaten, mit Arbeitsmarktdaten, fände ich sehr spannend. Denn auf diese Weise könnten wir gegebenenfalls eine bessere, effizientere, weniger kostenintensive und trotzdem wirksame Wärmewende auf den Weg bringen. Ein Thema, das einfach sehr viel mit Folklore und Emotionen zu tun hat. Ich glaube, wissenschaftliche Forschung, empirische Forschung ist häufig da am besten, wo sie eine emotionalisierte Debatte versachlicht. Und das könnten wir durch die Verknüpfung dieser Datenschätze tun.
Und also Sie sind zuversichtlich, dass bessere Politikberatung dann auch zu besserer Politik führen würde?
Dazu gibt es, glaube ich, zwei Aspekte, die man berücksichtigen müsste. Eine ist die Ex-ante-Beratung, also bevor ein Gesetz verabschiedet wird, da brauche ich schon eine gute Beratung. Aber auch wenn das Gesetz dann verabschiedet wurde, muss es evaluiert werden. Und das fällt dann vielleicht schon in eine nächste Legislaturperiode. Und dann ist das Interesse vielleicht doch groß daran, was der Effekt von Politik ist. Und deshalb würde ich sagen, ja, es gibt ein Interesse und es muss auch ein Interesse geben, weil die Ressourcen sind knapp und wir müssen sie sinnvoll einsetzen.
Frau Riepern, Sie lachen.
Nein, ich habe da jetzt nichts zu
sagen. Okay. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Gespräch und eben auch dieses Erklären, warum ein Forschungsdatengesetz so wahnsinnig wichtig ist. Wir müssen ja sagen und sehen, dass dieses Gesetz zwar im Gesetzgebungsverfahren ist, aber das war es ja schon mal. Und die Frage, ob es tatsächlich kommt und ob es verabschiedet wird, ist eben eine, weshalb wir heute hier sitzen und gesprochen haben. Und ich glaube, die Dringlichkeit dieses Gesetzesvorhabens, jedenfalls was die Seite der Wissenschaft betrifft, ist sehr, sehr klar geworden. Dankeschön.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein sperriges Thema, aber ich glaube, es ist eben eines, was super wichtig ist. Und deshalb haben wir dem heute unsere Folge Tonspur Wissen gewidmet. Ich hoffe und bin dankbar, dass Sie und ihr auch dabei seid und dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Woche. Herzliche Grüße, Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.